Egisto Ott sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Und die Liste an Vorwürfen gegen den Mann, dessen Name bis vor einigen Wochen noch kaum jemand kannte, wird immer länger. Es ergeben sich beinahe täglich neue Erkenntnisse. Nun liegen der Innenpolitikredaktion der Presse Verschlussakten vor, die unter anderem zeigen, wie fortgeschritten die Pläne für einen Schattengeheimdienst im Außenministerium waren. Und sie zeigen erneut, wer hier vor allem die Fäden gezogen hat. Richtig, das war Egisto Ott. Außerdem soll es zwischen dem Geheimdienstagenten, der künftige Mitarbeiter ganz gerne im Kaffeehaus oder Hotel rekrutierte, und dem ehemaligen FPÖ-Mitarbeiter Hans-Jörg Jennewein einen regen Austausch gegeben haben. Und da taucht plötzlich auch der Name des kürzlich verstorbenen, einst mächtigen Justizsektionschefs Christian Pilnacek auf. Sind Sie längst bei diesen Einzelheiten ausgestiegen? Wir versuchen, den Überblick zu bewahren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
Presse Play. Was wichtig wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio sind heute gleich zwei Gäste, nämlich Julia Wenzel aus der Innenpolitikredaktion. Hallo.
Hallo.
Und Gernot Rohrhofer, eigentlich Leiter unseres Videoressorts, aber heute als Reporter der Innenpolitik im Einsatz. Hallo Gernot.
Hi.
Ja, also wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet, die Spionagesache rund um Egisto Ott nimmt überhaupt kein Ende. Es wird vermutlich noch Monate dauern, wenn nicht sogar Jahre, bis hier alle Seitenstränge entwirrt sind und wir ein klares Bild haben. Ihr beide habt euch auf Spurensuche begeben und jetzt unter anderem herausgefunden, dass es zwischen dem Ex-BVT-Beamten Egisto Ott und dem ehemaligen Sicherheitssprecher der FPÖ, Hans-Jörg Jennewein, einen regen Informationsaustausch gab, und zwar in beide Richtungen. Und da taucht plötzlich ein neuer Name auf, nämlich der Name des im Herbst verstorbenen Ex-Justizsektionschefs Christian Pilnacek. Julia, was hat Pilnacek mit der Causa Ott zu tun?
Und zwar soll Hans-Jörg Jennewein in der Zeit vom Ibiza-Urschuss, also wir reden da vom Jahr 2020, 2021, soll der auch Informationen aus dem Ibiza-Urschuss an den Ott weitergeleitet haben und da eben Chats auch von Christian Pilnacek. Wir erinnern uns, zu dieser Zeit gab es Vorwürfe rund um Christian Pilnacek als Justizbeamten, das System Pilnacek quasi Ermittlungen der WKStA, der Staatsanwaltschaften irgendwie beeinflussen soll, dass seine ÖVP-Nähe irgendwie dazu führe, dass er eben versucht, gewisse Dinge zu erschlagen, etc. Und in diesem
Zerschlagen
in diesen, also die Ermittlungen zu erschlagen, also da schlockt es, ist dieses Zitat, was immer dann gebracht wurde, dann später auch.
Eine kurze Zwischenfrage, was ist eigentlich mit Hans-Jörg Jennewein heute?
Er ist seit 2022 kein Parteimitglied der FPÖ mehr. Es gab einen Bruch zwischen ihm und der Partei. Und auch wenn wir jetzt aktuelle Aussagen von Herbert Kickl zum Beispiel anhören und von Christian Hafenecker, also dem Generalsekretär und dem Parteichef, die distanzieren sich sehr, sehr deutlich von Hans-Jörg Jennewein und stellen in Abrede, dass er so eine wichtige zentrale Figur gewesen sei.
Okay, zurück zu diesen Pilnacek-Chats. Warum waren die überhaupt für Ott von Interesse? Und das, welche Chats überhaupt?
Genau, das haben wir uns eben auch gefragt. Also warum sollte ein spionageverdächtiger Mensch, der eine russische Zelle irgendwo in Österreich im Geheimdienst offensichtlich plant, Interesse an Christian Pilnaceks Chats haben? Das hat mehrere Gründe. Also es ist eigentlich sehr offensichtlich. Erstens mal war Christian Pilnacek zu dieser Zeit der mächtigste Justizbeamte, der wahnsinnig gut vernetzt war in alle Richtungen und natürlich auch nicht nur in die ÖVP, sondern auch in andere Parteien. Und es wäre blauäugig zu glauben, dass Christian Pilnacek nur gute Kontakte zur ÖVP gehalten hat, natürlich auch zur FPÖ.
Also wir haben, im wahrsten Sinne blauäugig.
Ja, genau. Also der hatte Kontakte natürlich auch gute zur FPÖ. Wir haben da auch im Zuge der Recherche mit Regierungsmitgliedern ehemaligen gesprochen, die meinen, dass er da auch eine gewisse Querverbindungsfunktion hatte. Und er hat sich auch in diesen Chats, die bekannt geworden sind, unter anderem mit dem Ex-Justizminister Wolfgang Brandstätter, mit hochrangigen Justizbeamten, mit Staatsanwälten, mit Anwälten aus Wien unterhalten über alle möglichen Vorgänge, auch über die BVT-Affäre, auch über die Vorgänge im BMI, auch über aktuelles Tagespolitisches. Und das war relativ banal, würde ich jetzt mal sagen. Das hat jeden interessiert. Das hat zu dieser Zeit auch jedes Medium interessiert oder jeden, der sich irgendwie mit Innenpolitik beschäftigt. Und da könnte man auch sagen, ja, okay, das ist halt naheliegend, dass der Jenewein auch diese Chats dann in den Ort schickt.
Wir haben es am Einstieg schon gesagt, es ist unfassbar verworren, diese ganze Spionagesache. Ich glaube, viele Menschen sind längst ausgestiegen. Leider ist eure Aufgabe und euer Job, hier weiter zu recherchieren. Gernot, du hast ja also einerseits dich entschieden, man muss sich, glaube ich, ja dann wirklich immer entscheiden, wo grabe ich jetzt weiter, und hast dir da mal das Organigramm, das es gibt, für ein sogenanntes BVT neu unter Anführungszeichen genauer angesehen und ein bisschen herumtelefoniert. Wen hast du da erreicht und was hast du erfahren?
Also zunächst mit dem Begriff BVT neu muss man natürlich etwas vorsichtig umgehen. Die ÖVP hat vor wenigen Tagen Unterlagen verschickt und da gibt es dieses Organigramm und da steht dann tatsächlich oben Organigramm BVT neu. In den Akten selbst gibt es diese Überschrift so nicht.
Mhm.
Das heißt, hier muss man schon annehmen, dass versucht wird, einen gewissen Spin in diese ganze Geschichte hineinzubekommen. Aber
der jetzt wie lauten würde, also dass damals es schon eine Idee, also Sie wollen jetzt das ein bisschen so darstellen, als ob es damals schon die Idee gab, das BVT
neu aufzusetzen. Also die Geschichte geht so, ein zweites BVT oder ein neues BVT sozusagen hochzuziehen, und wenn das jetzt auf dem Organigramm oben steht, dann ist das natürlich ein bisschen glaubwürdiger. Aber wie gesagt, in den Akten selbst gibt es dieses Organigramm, aber Organigramm BVT neu steht dort nicht oben. Mhm. Also das muss man schon ganz sauber voneinander trennen.
Und ein kleiner Einschub, BVT gibt es ja in der Form nicht mehr, sondern das ist jetzt das
die DSN, seit Ende 2021, genau. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Das war vormals das BVT. Das BVT, wir wissen es alle, die Razzia, die da stattgefunden hat, danach hat es diese großen Querelen gegeben und daraus ist dann eben diese DSN resultiert. Zurück zum Organigramm. Das darf man sich vorstellen wie eine Tabelle, die man in Excel zum Beispiel erstellt. Ja, da gibt es jede Menge Felder. Oben steht Generalsekretär. Dann gibt es zwei weitere Felder. Ein Feld, da steht Abteilungsleitung drin. Ein kleines Rechteck gibt es dann noch. Das konnten wir nicht lesen, ehrlicherweise, was da drinnen steht. Auch im Original ist es schwer zu lesen. Und dann gibt es unterschiedliche Referate, 5 an der Zahl. Ein Referat zum Beispiel für Sicherheit und spezielle Rechtsfragen. Ein Referat heißt KUT, Krisenunterstützungsteam. Ein Referat für Analyse, ein Referat Koordinierungsstelle und ein Referat 5, das ist IKT. Egisto Ott soll die treibende Kraft hinter diesem Organigramm gewesen sein, wobei da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Uns liegt auch ein Verschlussakt vor, der AG Pharma. Da wiederum wird geschrieben, dass der damalige Generalsekretär im Außenministerium, Johannes Peterlik, seines Zeichens sozusagen mit einer ÖVP-Herkunft derjenige gewesen sein soll, der den Auftrag für diesen Entwurf gegeben haben soll. Peterlik selbst bestreitet das. In dem Bericht ist auch zu lesen, dass Kneißl, die damalige Außenministerin, die Partei frei war, aber auf einem Ticket der FPÖ gesessen ist, zumindest informiert war. Und in diesem Organigramm sind halt diese ganzen Posten zum Teil schon vergeben. Und es sind 15 Namen, die da stehen. Und mit 6 Personen konnte ich mich treffen oder ich habe sie zumindest telefonisch erreicht. Und die erzählen ganz unterschiedliche Geschichten. Viele von ihnen kennen tatsächlich Egisto Ott aus beruflichen Gründen. Aus diesen beruflichen Bekanntschaften wurden dann teilweise auch private Bekanntschaften. Aber alle haben immer gesagt, das waren so lose, aber wiederkehrende Treffen, die stattgefunden haben. Und dann gibt es sozusagen die anderen, die gar nicht wissen oder sie sagen zumindest, sie wissen nicht, wie sie auf diese Liste gekommen sind. Man muss es ihnen glauben, wenn sie sagen, dass sie es nicht wissen. Sie haben es mir auch recht glaubhaft dargestellt. Und viel spannender sind natürlich die Geschichten von denen, die Egisto Ott gekannt haben. Und einige haben auch gesagt, dass sie von Martin Weiß angesprochen worden sind. Mhm. Also nicht nur von Egisto Ott, sondern auch von Martin Weiß. Martin Weiß war auch im BVT, der war damals Abteilungsleiter und der Chef von Egisto Ott.
Aber jetzt hast du gesagt, nur dass wir das nicht untergehen lassen, dass Egisto Ott zu dem Zeitpunkt, wir sprechen hier von
2017, 2018 war das herum.
Nach seiner ersten Verhaftung?
Verhaftet wurde er zum ersten Mal 2021.
Also ich dachte,
2017 wurden die Spionagevorwürfe bekannt gegen Egisto Ott. Verhaftet
aber
wurde
also
dann.
Das heißt, es gab schon Verdachtsmomente und trotzdem war er zu dem Zeitpunkt derjenige, der an diesem Organigramm gearbeitet hat und dieses BVT quasi von innen heraus neu aufstellen wollte.
Genau, also im Verschlussakt ist auch zu lesen, dass man quasi auf dem Weg dorthin zunächst einmal dieses bestehende BVT destabilisieren wollte, also Stichwort Razzia. Da steht ja Ott auch im Verdacht, mit zwei anderen, dieses Pamphlet verfasst zu haben. Und dann gibt es auch einige Zeugen, die auch in diesem Verschlussakt genannt werden. Und da gibt es schon sehr viele Querverbindungen zueinander. Die sollen sozusagen dann maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, das BVT, den Ruf des BVTs zu ramponieren und dann sozusagen aus dieser Notwendigkeit heraus möglicherweise ein BVT neu aufzuziehen.
Da muss man auch daran erinnern, zu dieser Zeit 2017, 18 ist schon dieses Konvolut kursiert mit diesen Anschuldigungen gegenüber BVT-Beamten, wo Amtsmissbrauch in den Raum gestellt wurde und so weiter. Und in weiterer Folge soll ja auch Egisto Otto oder Martin Weiß sollen ja beide auch federführend an diesem Pamphlet beteiligt gewesen sein, das zu dieser Zeit noch nicht wirklich große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, einfach auch, weil es als nicht glaubwürdig eingeschätzt wurde. Und in weiterer Folge eben haben aber Egisto Otto und Martin Weiß offensichtlich intensiv daran weitergearbeitet, quasi diese Institution zu destabilisieren.
Jetzt hat ein Kollege von uns, der Georg Renner, geschrieben, das ist keine kleine Posse unter rivalisierenden Beamten, sondern eine systemische Unterwanderung unseres Staates durch eine ausländische Macht. All das, was ihr da erzählt, bekräftigt das noch viel mehr, oder?
Ich glaube, das Zitat vom Kollegen Renner kann man durchaus unterschreiben. Es ist mehr als eine Posse. Es ist tatsächlich ein Problem, wie die Julia schon gesagt hat, oder wie du schon gesagt hast, quasi ab 17 gab es diese Spionagevorwürfe und trotzdem konnte Ott sozusagen hier schalten und walten, wenn er vielleicht auch nicht mehr im BVD gesessen ist, aber er hat sozusagen hier die Kontakte geknüpft, war eine Drehscheibe. Ich habe erst vor wenigen Tagen aus Paternion eine Reportage geschrieben und die Leute, die haben ihn beschrieben als sehr gesellig, als sehr hilfsbereit, als sehr freundlich. Ich glaube, dass Egisto Ott schon gut angekommen ist bei den Menschen und kann mir auch vorstellen, dass er den einen oder anderen eben durch seine gesellige, offene, einleitende Art überreden konnte, hier mitzumachen. Aber wie gesagt, es gibt auch welche, die sagen, sie wissen gar nicht, wie sie auf die Liste kommen oder wie ihr Name auf die Liste kommt und sagen sogar, eigentlich sehen sie ihren Namen hier missbraucht.
Du hast gesagt, es ist aber lustig, die Geschichten zu hören über die, die über ihn sprechen. Wir können quasi die Extended Version ja in der Zeitung lesen, aber hast du eine Geschichte, die du jetzt erzählen kannst? Was hat dir jemand?
Ja, also natürlich im Gedächtnis bleibt die Geschichte mit dem Kaffeehaus, also die Rekrutierung im Kaffeehaus. Da gab es einen Mitarbeiter aus dem Verteidigungsministerium. Dieses Kaffeehaus ist gleich in der Nähe des Verteidigungsministeriums und dort gab es ein Treffen zwischen dem Mitarbeiter und dem Egisto Ott und dort dürfte Ott diese Liste hergezeigt haben und der Mitarbeiter aus dem Verteidigungsministerium hat gesagt, ich weiß nichts von der Liste, ich will dort auch nicht stehen. Also das ist insofern lustig, weil wo rekrutiert man normalerweise Menschen für den Geheimdienst? Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Kaffeehaus. Im Verschlussakt ist auch davon zu lesen, dass er einen anderen wiederum, dessen Name da rumsteht, im Hotel getroffen haben soll. Also ja, überall dort, natürlich kommen die Leute zusammen, aber wenn es um so ernste Dinge geht, würde man vielleicht denken, dass das woanders stattfindet.
Ich glaube, das ist sowieso eine wichtige Komponente. Also wenn wir uns Egisto Ott mittlerweile, lernen wir immer besser kennen, auch sein Umfeld. Du hast ja eben da auch recherchiert, was Nachbarn sagen, auch eben sein familiäres Umfeld. Man stellt sich ja Agenten, Spione, Geheimdienstmitarbeiter ja eigentlich immer noch sehr klischeehaft wahrscheinlich als im 007 James Bond vor. Aber wir merken halt auch hier oft, wie anders eigentlich das Bild. Wie banal es oft vielleicht auch abläuft oder wie, ja, also weit entfernt von professionell oder
aber vielleicht ist gerade das professionell, dass man es halt nicht vermuten würde, dass sie jemanden im Kaffeehaus trifft und tut eigentlich, das ist der nächste BVD-Referatsleiter. Absolut, ja.
Jetzt ist genau das vielleicht aber ein Hebel, um nochmal zu meiner Vermutung zu kommen, dass immer weniger Menschen durchblicken, was da eigentlich passiert. Und dabei ist es aber so wichtig, dass da durchblicken, weil wir heuer eine Wahl haben und grundsätzlich auch sehr wichtig ist, wer da auch politisch Verantwortung tragen soll. Ist es für euch auch als Recherchierende und Geschichtenerzähler sozusagen diese Spionage-Geschichte, macht die das einfacher, das zu transportieren und eben so Geschichten wie Rekrutierung im Kaffeehaus? Oder wie würdet ihr das einschätzen? Wie kann man jetzt die wählenden Menschen auch ein bisschen an der Geschichte halten?
Also natürlich ist es irgendwie, es lest sich halt schon langsam alles wie so ein Spionageroman und jeder Tag ist irgendwie eine neue Episode. Aber man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, das jetzt irgendwie erstens mal zu banalisieren oder sich darüber lustig zu machen. Die wichtigste Information in dem Ganzen ist tatsächlich, dass die österreichische Sicherheit durch diese Causa gelitten hat oder dass österreichische Interessen auf jeden Fall dadurch irgendwie bedroht waren. Man hat einfach jahrelang das auf die leichte Schulter genommen. Wir sprechen jetzt von Verschärfungen des Spionageparagraphens. Spionage war bis jetzt in Österreich nicht verboten, wenn es nicht gegen Österreich geht. Also das muss man sich ja trotzdem vor Augen führen. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man den Wählern, Wählerinnen und Wählern erklärt, Es gibt jetzt dieses offensichtlich sehr, sehr enge Verhältnis zu FPÖ-Politikern dieser Partie, sage ich jetzt mal, oder dieses Netzwerks. Aber die Probleme, die es im BVD gab, die sind unter ÖVP und SPÖ-Innenministern entstanden. Also es war vorher ein SPÖ-geführtes Innenministerium, dann war es 20 Jahre lang und also ab Ernst Strasser ein ÖVP-Ministerium. Und es hat die gesamte politische Elite eine Verantwortung jetzt zu tragen, dafür Aufklärung zu sorgen.
Also Gernot, quasi alle sind schuld, ein bisschen.
Naja, das könnte man sich jetzt natürlich leicht machen und sagen, alle sind ein bisschen irgendwie schuld. Die Politik versucht es zumindest so darzustellen. Ich glaube, das tut der Sache insgesamt nicht gut. Das tut auch den heimischen Geheimdiensten nicht gut, wenn jetzt sozusagen immer wieder mit jeder Berichterstattung der Geheimdienst mehr angepatzt wird. Das hört man auch off records, wie man so schön sagt, ja, dass man eigentlich hofft, dass die Berichterstattung irgendwann wieder zu Ende ist, weil Österreichs Ruf, Österreichs geheimdienstlicher Ruf war schon einmal ramponiert nach Bekanntwerden der BVD-Razzia. Und jetzt Omaheit Xavi Pirchner, der jetzige Leiter der DSN, sagt natürlich, der Ruf ist wieder hergestellt, weil sonst hätte man letztlich ja nicht die Informationen aus Großbritannien bekommen die letztlich zur Verhaftung von Ekis dort geführt haben. Da hat er sicher ein Stück weit recht. Auf der anderen Seite, also wenn du den Georg Renner zuerst zitiert hast, es ist halt auch keine Posse, ja, es ist keine Provinzposse, die sich da abspielt, sondern es ist wirklich ein eher fast schon ein Drama, wenn ich das so sagen darf. Und was ich vorhin nicht gesagt habe, was ich noch ganz ergänzen würde, ist, dieses BVD neu, wie du es genannt hast, oder nennen wir diese Abteilung für Sicherheitspolitik etc., die unterschiedlichen Bezeichnungen, die es da gibt, das wurde nie umgesetzt. Ja. Und im Außenministerium jetzt sagt man, das waren weltfremde und absurde Ideen. Und da muss man schon sagen, so wie dieses Organigramm aussieht, das wäre für ein BVD neu unterbesetzt gewesen. Es wäre für eine Abteilung im Außenministerium eine sehr aufgeblähte Abteilung gewesen. Aber für einen Geheimdienst hätte das natürlich nie und nimmer ausgereicht. Vor allem, wenn man sich jetzt ein bisschen informiert, was man da alles braucht, technische Aufklärung, menschliche Aufklärung, all diese Referate gibt es dort in diesem Organigramm nicht. Also so genau wissen wir es nicht, was die eigentlich vorhatten, außer dass halt möglicherweise Experten und halt auch Parteigänger vielleicht oder Sympathisanten und Freunde von Egisto Ott und Martin Weiß dann dort einen Platz finden sollten.
Genau. Liebe Julia, lieber Gernot, danke, dass ihr da wart. Ich bin überzeugt davon, es war nicht das letzte Mal.
Danke für die Einladung.
Danke.
Das war unsere heutige Folge mit Hintergründen zu aktuellen Geschehnissen. Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch am Donnerstag, den 18. April um 15 Uhr. Ja, und alle Texte zur Recherche rund um die Spionage Krauser und auch zum Beispiel den aktuellen Leitartikel von Oliver Pink lesen Sie natürlich wie gewohnt rund um die Uhr auf diepresse.com. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann sagen Sie das doch bitte anderen weiter oder schenken Sie uns ein paar Sternchen, das kann man zum Beispiel auf Apple Podcast tun, oder schreiben Sie uns ein Feedback, zum Beispiel direkt per E-Mail an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagen diesmal Gernot Rohhofer, Julia Wenzel und Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald!